für die Beschreibung der Natur? Welche grundsätzlichen Annahmen hat er gemacht und was war die Basis einer mathematischen Herleitung? Das möchte ich euch heute anhand eines der Originaltonbandaufnahmen, der Originaltonbänder erklären. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt. Auf diesem Kanal erkläre ich euch die Originalgedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. So, ihr seht, ich bin heute nicht vor meinem Greenscreen zu Hause, sondern vor etwas, was mindestens ebenso gut ist, nein, was wesentlich besser ist, nämlich der Dubai Expo Dome. Damit ihr seht, was der kann, blende ich euch kurz ein Video von gestern Abend ein. Also er kann auf jeden Fall Farbe und er kann auch 6 Dimensionen. Es ist ein wunderschöner Morgen im November in Dubai. In übernächste Woche bin ich hier auf dem Dubai Future Forum. Das globale Event für Zukunftsforschung, für neue Technologien. Und das ist natürlich etwas, wo ich auf jeden Fall über Natal mit vielen Leuten sprechen werde, so vielen wie möglich. Weil das ist es, was Natal ausmacht. Vorbereitung auf die Zukunft, geniale Ideen generieren und sich umfassend aus universalen Quellen beraten lassen, vorbereiten lassen, leiten lassen. Wer sich näher für Natal interessiert, guckt auf meine Homepage. Ich werde Natal auch in Zukunft in Dubai anbieten, aber auch weiter in Deutschland und Österreich. Also das ist diese Kuppel von innen. Das ist wirklich eine geniale Konstruktion. Abends nach Sonnenuntergang wird hier also Licht und Ton projiziert und Eintritt ist frei. Wer mal in Dubai ist, guckt euch das unbedingt an. Ich dachte mir auf jeden Fall, es ist eine geniale Kulisse für dieses Video. Nach den ersten O-Ton-Veröffentlichungen haben ja Leute geschrieben, ist sehr interessant, aber manchmal ist es doch etwas unverständlich, was der Heim da sagt. Deswegen kannst du das nicht mit deinen Kommentaren versehen. Gut, das mache ich jetzt mal an einem richtig langen Stück. Das Originaltonband geht volle 60 Minuten. Und ja, mit meinen Kommentaren dazu wird das wahrscheinlich so 1,20, 1,30 werden. Deshalb, ja, also eine schöne Podcast-Folge für eine längere Autofahrt oder eine Bahnfahrt oder was auch immer. Wer sich das ohne meine Kommentare, ohne mein Zwischengelaber anhören möchte, das Stück wird umgekürzt in voller Länge und, also nicht erweitert, auf dem Kanal der IGAB erscheinen. Link zu dem Video mache ich euch hier oben hin. Die Qualität des Tonbandes ist relativ gut für die Tonbänder, die ich also habe. Wer Schwierigkeiten hat, Burkhard Heims Sprache zu verstehen, ich mache das auf jeden Fall mit Untertiteln. Im Übrigen, Burkhard Heim hatte ja eine sehr klare, langsame und sich und schöne anzuhörende Aussprache. Das findet sogar der YouTube-Algorithmus. Also die automatische Sprache, Voice-to-Text-Erkennung funktioniert bei Burkhard Heim sehr gut. Ein paar Hintergrundgeräusche sind immer dabei. Ich habe das Gefühl, die haben in einem Restaurant gesessen oder in einem Gasthaus, weil im Hintergrund immer so ein bisschen Gläser klappern und sie kriegen auch zwischendurch mal was zu trinken. Also dann haben sie da so da im Tisch gesessen und das Tonband einfach mitlaufen lassen. Es geht bei dem Gespräch um grundsätzliche Fragen dazu, wie man überhaupt die Welt betrachten kann, physikalisch. Das geht in den meisten physikalischen Modellen völlig unter, aber Heim hat darauf immer sehr großen Wert gelegt. Hat sehr großen Wert darauf gelegt, dass er definiert hat, wovon geht er eigentlich aus. Und davon ausgehend beschreibt er dann, wie er das mathematisch gemacht hat und so weiter. Kommt dann im Laufe des Tonbandes. Und der Beginn ist wirklich eine exzellente Einleitung, denn Hillebrand von Ludwiger fragt Burkhard Heim hier, was ist überhaupt der Unterschied zwischen ihren Theorien und denen von Albert Einstein?
Sagen Sie, ist es eigentlich richtig, wenn ich jetzt anderen erzähle über den Unterschied der Auffassung Einsteins und Ihrer Auffassung? Die gleiche Auffassung haben Sie doch auch wie bei Einstein, dass das Primat im Philosophischen die Geometrisierung der Natur sein sollte. Da gehen Sie doch auch
nicht. Ja, und zwar eine Geometrisierung der Natur.
Und zwar begründet sich das Ganze durch eine bestimmte Form der Philosophie,
Ja.
das sei ein philosophischer Gedanke, den ich angehe,
Ja.
nämlich die Theorie der Natur, der materiellen Natur,
Ja.
wohlgemerkt, das bezieht sich nur auf Materie,
Ja.
kann letztlich nur eine Theorie ihrer Letzteinheit
Ja.
sein, also elementarer Korpuskel.
Ja.
Nicht? Das ist der eine Satz. Dann sage ich aber, diese Letzteinheiten der materiellen Welt sind Zentren von Wechselwirkungen. In irgendwelcher Art, die davon ausgeht, das heißt, sie treten in Wechselbeziehungen über den Leerraum hinweg.
Ja.
So. Oder, jetzt kommt, ich meine, das ist eine banale
Ja,
Feststellung.
nein, das ist
Nun kommt aber der philosophische Gedanke, was ist von dieser Welt eigentlich überhaupt erfahrbar?
Ja.
Ich komme dann zum Ereignisbegriff. Ereignisse sind Punkte einer abstrakten Raumzeit.
Ja.
Die Punktfolgen, als Geschehen eines Punktes, Schicksal eines Punktes, Raumzeitlinie. Wenn überhaupt nichts da ist, dann sind diese Punkte der Raumzeit alle gleichberechtigt und ununterscheidbar. Das heißt, die Raumzeit ist geradlinig. Die Geodäten sind geradlinig. Und das geodätische Koordinatensystem ist ein kartesisches
Ja,
Koordinatensystem. Hier benutze ich den Begriff pseudo-euklidisch, was Herr Zimmermann gar nicht mag. Ich habe den Begriff aber aus den Lehrbüchern
natürlich.
bekommen, weil nämlich die eine Dimension imaginär zählt. Das
Deswegen
sagt Herr
Pseudo,
Zimmermann,
ja.
dass man das heute nicht mehr macht.
Ach, naja.
Ich bezweifle es, denn ich habe immer wieder auch in modernen Darstellungen gesehen. Aber das ist, wie gesagt, eine Frage der Schreibweise. Das ist ja eigentlich völlig belanglos. Das heißt, geschieht gar nichts, ist nichts da und ist nichts erfahrbar. Dann kann ich diese Raumzeitbereiche nicht voneinander unterscheiden, weil eben sich nichts vom Hintergrund dieser völligen Gleichverteilung abhebt.
Ja.
Die Punkte sind natürlich da, aber es sind keine Strukturen da. Nicht?
Aber dann müssen Sie ja später so quasi so etwas wie ein anthropomorphes, ja, Prinzip einführen, indem Sie dann sagen, was kann ich überhaupt erfahren?
Was kann ich
Das heißt
erfahren?
aber, dann sind Sie aber selber schon als Beobachter mit involviert
Das
von einem
muss ich ja,
Anfang.
denn ich beobachte als Mensch diese Natur und schreibe eine Theorie der Natur für Menschen.
Ja, das ist aber jetzt ein wesentlicher Unterschied. Denn bei Einstein konnte man immer sagen, er betrachtet nur die Lehre, also die menschenfreie Natur, das sind nur
Aber
materielle
auch
Dinge
nicht
da.
immer.
Nee, aber
Denn das, was Einstein beschrieben hat,
ja.
waren Raumzeitstrukturen.
Ja.
Ich möchte eigentlich die Sache anders sehen. Ich
Ja.
möchte sagen, wenn ich überhaupt etwas erfahren kann, dann muss
Ja.
es geschehen.
So, also der grundsätzliche Begriff des Ereignisses, den führt Hein hier ein. Es muss etwas sein, was sich vom Nichtsein unterscheidet. Dann wird das also Ereignis, und Ereignis heißt im physikalischen Sinne eben auch ein Zentrum irgendeiner Wechselwirkung. Auf diesen Begriff pseudo-euklidisch, da reitet er ein bisschen rum, was heißt das? Also der normale Raum der Anschauung, auf den wir Dinge beziehen, der Physik, aber auch schon in der Mathematik, in der 7. Klasse, das ist ein flacher Raum. Also es ist einfach ein Koordinatenkreuz mit zwei oder drei, meinetwegen auch mehr Achsen später. Und die Koordinatenachsen sind völlig gerade und ausgebreitet. Das heißt euklidisch. Im Gegensatz dazu der nicht-euklidische Raum, Riemannsche Raum, da sind die Koordinatenachsen gekrümmt gewissermaßen. Aber dieser euklidische Raum ist das, worauf man immer alles bezieht, was man sich am einfachsten vorstellen kann. Und Heim nennt ihn hier pseudo-euklidisch, weil eine Eigenschaft des normalen euklidischen Raumes hier fehlt. Das ist die Definition des Längenbegriffs eines Vektors. Also wenn das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selber positiv ist, dann ist der Raum euklidisch. Wenn man diese Forderung fallen lässt, dann kann das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst negativ sein. Das heißt, er hat eine negative Länge und dann ist der Raum pseudo-euklidisch. Und das ist immer der Fall, wenn mindestens eine der Koordinatenachsen imaginär ist. Das war so ein Unterton dieser Herr Zimmermann. Dem gefiel das also nicht, da kommt später noch ein paar Mal vor. Aber im mathematischen Sinne ist es korrekt, Heim hat da durchaus recht.
Geschehene sind Abfolgen von Ereignisstrukturen. Hm. Nicht etwa bloß Ereignisse, sondern ganze Strukturen von Ereignissen, von Raumzeitpunkten, die sich dann bedingen. Nicht wahr? Ja. Das heißt, hier ist die an sich leere Raumzeit deformiert. Und das Geschehen, was ich als Mensch überhaupt erfahren kann, muss ich vom Hintergrund des Nichtseins abzeichnen, wenn es nämlich was ist. Ja? So, das hat Einstein auch nicht anders gemacht.
Ja.
Er hat es bloß anders ausgedrückt.
Ja.
Und nun sage ich, um das jetzt ganz einfach zu machen, betrachte ich nicht irgendwie die Welt im Makrobereich, wie es Einstein gemacht hat, sondern ich sage, wenn eine einheitliche Theorie der materiellen Welt eine solche der Letzteinheiten sein muss, betrachte ich mal die Ereignisstrukturen, die für mich erfahrbar sind, über Beschleuniger zum Beispiel, indirekt. Diese Ereignisstrukturen, die ich erfahren kann als materielle Letzteinheit. Das sind also Strukturen, die irgendwie vom Hintergrund des völlig euklidisch oder pseudo-euklidischen deutlich abzeichnen. Denn wir wissen eins, das ist auch ein empirischer Sachverhalt, diese Partikel sind zugleich Zentren von Wechselwirkung. Und diese Wechselwirkung werden je nachdem, was es für eine Wechselwirkung ist, die Raumzeit in ganz typischer Form deformieren. Damit nämlich das Ganze eben sich vom Nichtsein der Gleichheit der Raumzeitpunkte unterscheidet.
Das ist also nochmal die Grundsatzfrage, bezogen auf was mache ich meine Beschreibung überhaupt? Ist es ein Unterschied, ob ich die VL hier sagt, die menschenfreie Natur betrachte oder eine Theorie für Menschen schreibe, wie es Burkhard Heim sagt. In jedem Fall muss man das Sein vom Nichtsein unterscheiden. Was dieses Nichts ist, darüber könnte man philosophieren, man könnte fragen, ist es erfahrbar in Form eines Zustandes des Nichtseins innerlich, aber hier haben wir einen wesentlichen Unterschied der Ansätze, der philosophischen Ansätze von Heim und Einstein. Einstein geht hier davon aus, dass es eine Natur unabhängig vom Menschen gibt, die natürlich vollkommen materiell ist. Während Heim zunächst mal sagt, ich kann die Natur nur so beschreiben, wie ich sie erfahre. Klassischer Ansatz der philosophischen Richtung der Phänomenologie, der Heim ja sich verpflichtet fühlte.
Das war ein bisschen ausgedrückt, aber also wissen, was ich da
sicher.
Das ist der erste Gedanke. Setzt aber die mindestens vierdimensionale Geometrisierung voraus.
Ja.
Nun könnte man das ganz allgemein fassen. Man könnte jetzt immer nur einzelne Wechselwirkungen betrachten. Also wir machen das jetzt ein Gedankenexperiment sagen. Ich habe n verschiedene mögliche Wechselwirkungspotenzen, die grundsätzlich da sind. Dann wird jede dieser Wechselwirkungen für sich alleine eine ganz bestimmte Raumzeitinformation machen. Und ich werde für jede Wechselwirkung ein geodätisches Raumzeitkoordinatensystem finden können. Für jede. Wenn ich da nun aber alle Wechselwirkungen sozusagen gleichermaßen da sind, würde jeder Raumzeitbereich, der dieser Elementarstruktur, die ich nun erfahren kann, jeder Raumzeitbereich wäre beeinflusst von sämtlichen Wechselwirkungen. Wenn ich nun also ein Linienelement drin bilde, dann wäre das die Summe, die aus sämtlichen diesen Elementen sämtlicher Wechselwirkungen, die hier wirken.
Ja.
Und das sind infinitesimale Strecken, die ich also ohne weiteres addieren kann. Ich kann aber Größen zweiter Ordnung gegen Null gehen lassen. Mhm. Nun kann ich aber diese Linienelemente durch die jeweiligen geodätischen Koordinatensummen ausdrücken, in der bekannten Weise. Mhm. Nicht wahr? Ich habe also 4n Summanden, das heißt d Vektor s wäre die Summe von n von nü gleich 1 bis n über d Vektor s Index n, und d Vektor s Index n ist wieder die Summe von jeweils 4 geodätischen Koordinaten, die sich auf die Wechselwirkung so und so beziehen.
Ja.
Nicht? So, nun könnte ich, habe ich also eine Summe aus 4n Koordinatendifferenzialen, die alle geodätisch sind, bezogen auf die jeweilige Wechselwirkung. Könnte ich alle diese 4n geodätischen Koordinaten aber beziehen auf die leere Raumzeit als Bezugswelt?
Und nun muss Heim beschreibt hier ganz genau seinen Ansatz, den er in Band 1 von Elementarstruktur und der Materie, Kapitel 1, Abschnitt 1, Kapitel 2 bis 4 darlegt. Also er sagt, es gibt hier verschiedene Wechselwirkungen und damit meint er eigentlich die 4 bekannten Wechselwirkungen, Gravitation, Elektromagnetismus, starke und schwache Kernkraft. Jede dieser Wechselwirkungen betrachtet er jetzt getrennt. Einstein hat eins gemacht, und zwar hat von diesen 4 Wechselwirkungen die Gravitation genommen und sie geometrisiert. Das heißt, er hat einen Raum geschaffen, den Raum der allgemeinen Relativitätstheorie, in dem die Gravitation als Geometrie erscheint. Und das, sagt Heim, muss man jetzt für alle 4 machen oder für alle n Wechselwirkungen. Er lässt zunächst mal offen, wie viele es überhaupt sind. Es sind erstmal eine unbekannte Anzahl von Wechselwirkungen in einem mindestens vierdimensionalen Raum. Also er sagt, er könnte jetzt auch Elektromagnetismus geometrisieren und die schwache Kernkraft geometrisieren und die starke Kernkraft, aber alle erstmal separat. Und dann müssen sich diese 4 verschiedenen Formen von Geometrie oder n verschiedenen Formen von Geometrien, das ist ja noch offen, überlagern zu einer einzigen, wie auch immer gearteten, Raumzeit oder einem wie viel auch immer Dimensionen besitzenden Raum.
Und nun muss ich mir überlegen, welche Koordinatentransformationen sind überhaupt möglich? Das sind nämlich die der Poincaré-Gruppe.
Ja.
Weil ich ja Erhaltungssätze habe, ich kann keine Koordinatensysteme finden, denen sich die Partikel verdoppeln oder verschwinden. Denn es gilt ja das Erhaltungsprinzip der Energie, der Masse, der Ladung und so weiter. Nur wenn man betrunken ist durch den Alkohol, da kann es dann...
Ja, ja.
Aber das ist dann außerhalb der Poincaré-Gruppe.
Ja,
aber
nicht. Ja, ja.
Also die Poincaré-Gruppe ist einfach nur eine mathematische Transformation, die sicherstellt, dass ein Ereignis, das man betrachtet, oder ein Teilchen, was auch immer, dass es, egal welches Koordinatensystem man wählt, dass sich das immer gleich verhält und dass die Naturgesetze sich immer gleich verhalten. Also egal aus welcher Richtung man etwas anschaut, es muss das Gleiche sein.
Und jetzt kann ich aber die Differentiale nach den Regeln der Differentialrechnung, der partiellen Differentialrechnung, die totalen Differentiale ausdrücken durch die partiellen Ableitungen nach den kartesischen Koordinaten, das für alle 4n. Und jetzt kann ich das Ganze noch ins Quadrat erheben, dann kriege ich ja ds Quadrat gleich. Das ist eine Achtfachsumme oder so. Nicht? Und jetzt kann ich das Ganze zusammenfassen zu Faktoren, die invariant sind, mal dxk. Diese Faktoren, das sind Tensorkomponenten, und zwar 16 Stück. Aber weil ich die verschiedensten geodätischen Systeme miteinander multipliziert habe bei der Quadrierung, sind die Indizierungen nicht vertauschbar. Also GIK ist was anderes als GKI. Oder wenn ich jetzt die konjugierten Komplexe nehme, G Stern IK kann ungleich G Stern IK sein, also GIK kann ungleich G Stern IK sein. Es ist aber auch GIK ungleich GKI. Oder wenn ich die hermitische Konjugation benutze, ist GIK ungleich GKI mit Stern.
Ja.
Nicht? Ich habe die ganz allgemeine Unsymmetrie, eine Nicht-Hermitizität in einer Raumzeit. Das heißt, die Elementarstrukturen der Raumzeit sind immer nicht-hermitischer Natur. Da ich nun aber sämtliche...
Das ist nun der erste große Unterschied zur allgemeinen Relativitätstheorie. Weil Einsteins Raumkrümmungstensor und sein allgemeiner Energietechniktensor ist symmetrisch oder hermitisch. Das heißt, er ist an der Hauptdiagonalen spiegelbar. Und das geht bei Heims Raumzeit und Energiedichte-Tensor nun nicht mehr. Der ist nämlich dann, wie er sagt, nicht hermitisch. Er hat eine nicht hermitische Raumzeit, ist der allgemeinere Fall einer hermitischen Raumzeit. Das hat starke Auswirkungen darauf, wie man nachher das weiter behandelt.
Da ich nun aber sämtliche Wechselwirkungen hier bereits geometrisiert habe, andererseits aber die allgemeine Relativitätstheorie durchaus ihre Berechtigung hat, dann kommt jetzt der Unterschied zu Einstein, dass ich ja nicht von der Metrik ausgehe, sondern eben diesen verschiedenen geodätischen Systemen der Poincaré-Gruppe und dann zwangsläufig zu einem nicht-hermitischen Fundamentaltensor komme, der aber immer eine Riemannsche Metrik liefert.
Ja.
Nicht, das kommt durch den Numerationsprozess. So, und nun könnte man, genau wie in der Einstein-Theorie, diesen aus dem Ricci-Tensor einen Krümmungstensor aufbauen, einen Ricci-Tensor und eine skalare Krümmung, man könnte sagen, ich baue jetzt genau diesen Tensor, weil er, wenn ich ihn hermitisiere oder wenn ich überhaupt den antihermitischen Anteil streiche, divergenzfrei ist.
Ja, ja.
Ich sage jetzt aber, ich setze diesen Tensor wie bei Einstein proportional einem Energiedichte-Tensor, der aber sämtliche Energien enthält, die bereits so eine Struktur definieren, also die elektrischen, magnetischen, gravitativen Komponenten. Und jetzt muss ich sagen, wenn ich diese beiden Teile proportional setze, dann kann ich jetzt nicht mehr meinen nicht-hermitischen Strukturtensor identifizieren mit einem Feld. Ich kann nur sagen, es ist das geometrische Analog von sämtlichen überhaupt möglichen Wechselwirkungen.
Ja.
Das heißt, die Proportionalität ist im Gegensatz zu Einstein, weil der energetische Tensor selber auch nicht hermitisch sein kann.
Ja, ja.
Nicht? Im allgemeinen Fall ist die Proportionalität eher aufzufassen als ein Äquivalenzprinzip, nicht aber als Erregung so etwas wie eine Raumkrümmung durch eine Materie.
Ja, ja.
Sondern es ist ein Äquivalenzprinzip, und zwar ein Äquivalenzprinzip zwischen nicht-hermitischer Raumzeitstruktur und dem Ding, was phänomenologisch nun mal da ist und sich als Energieterm äußert.
Ja.
Gut. Das ist der Unterschied.
Das ist jetzt ganz wichtig. Also die ersten mathematischen Bemerkungen bezogen sich darauf, dass der Formalismus erstmal ähnlich ist wie in der RAT, aber durch diese Eigenschaft der Nicht-Hermitizität sowohl der Raumzeit als auch der Phänomene, die darin auftreten, ist jetzt nicht mehr, kann man jetzt nicht mehr sagen, es gibt Masse, die a priori da ist, die irgendwie dieses Feld erregt, sondern für Heim ist die Struktur der Raumzeit äquivalent zu den beobachteten Phänomenen und er gibt hier nicht mehr an und er kann auch gar nicht mehr angeben, das eine sei die Ursache des anderen. Das ist nämlich so verführerisch in dieser materialistischen Betrachtungsweise, dass man irgendwie die Materie als Gott gegeben hingibt und die erregt dann die Gravitation und so weiter. Und das geht hier nicht, weil die Materie selber wird durch diese einheitliche Beschreibung bereits geometrisiert. Die kann also gar nicht mehr a priori da sein. Es ist im Prinzip zwei mögliche Perspektiven, die sich hier gegenüberstehen. Die Geometrie und die tatsächlich erfahrbare Welt, also der Energiedichte-Tensor. Das eine kann ontologisch aufgefasst werden, das andere geometrisch.
Nun kommt aber diese schwierige Frage, wenn nun Energien und Materie, also oder Letzteinheiten geometrisch beschreibbar sind. Ist es auch richtig, dass die Geometrie das Führende oder das Einzige überhaupt in der ganzen Welt ist, was alles beschreibt, auch psychische Bewusstseinsvorgänge zum Beispiel?
Stimmt nicht. Ja. Wie gesagt, das bezieht sich das aber nur dann auf die materielle Welt.
Ja, das ist klar.
Das
ja,
ausdrücklich ausdrücksame.
Ja. Ja, in diesem Moment ja sowieso noch.
Das aber, ist vollkommen ausgeklammert.
Aber nun kommt ja die spätere, dass die ja eigentlich nichts weiter brauchen als eine Thron-Theorie. Das ist ja eine Geometrie.
Ja, natürlich, Geometrie. Aber die bezieht sich auch nicht auf solche Transzendierung. Denn auch, ich meine, nachher kommt man, weil man die Gültigkeit des Energieprinzips vorwendet, das natürlich aufgebe, ist es ein Unsinn, einen R6 zu konstruieren.
Naja.
Wenn ich aber davon überzeugt bin, ich glaube, das ist ein ziemlich fester empirischer...
Jetzt haben wir wieder das zu trinken, sagst du.
Das ist ein ziemlich fester empirischer Satz, das Energieprinzip. Ja. Ich sehe nicht ein, warum ich das aufgeben soll.
Ja.
Ne? Denn
so, ganz wichtige Aussage jetzt. Nicht, dass sie da was zu trinken haben. Wie gesagt, sie sitzen irgendwie in einem Restaurant, offensichtlich. Aber diese Aussage von Heim, es gibt diese totale Geometrisierung, die letztendlich dann auf die Metronentheorie zurückführt. Man führt das auf die kleinsten elementaren geometrischen Strukturen zurück. Dass das noch überhaupt nichts zu tun hat mit psychischen Phänomenen, wofür er ja eigentlich bekannt ist und wofür sich, glaube ich, auch die meisten von euch so interessieren. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen für Heim. Und das kommt gleich noch weiter ausgeführt. Aber ich möchte schon mal deutlich darauf hinweisen, dass ihr auf diese Thematik achtet in der weiteren Diskussion.
Dann komme ich zu der Invarianz von 36 Energietermen.
Ja.
Die sich immer irgendwie verhaken müssen, dass so etwas wie eine Raumzeitstruktur entsteht.
Ja.
Und wenn ich das fordere, komme ich zum sechsreihigen Tensor, weil der Tensor bereits eine Invariante ist, eben gegen die zugelassenen Koordinatentransformationen.
Ja, ja.
Und zwar bezogen auf die Transformationen der Poincaré-Gruppe müssen diese 36 Größen eben Invariante sein.
Ja.
Also Tensoreigenschaften haben. Dann muss ich aber auch einen sechsreihigen Tensor haben, einen sechsreihigen Tensor, was kann man nur im R6 darstellen.
Ja, ja.
Das ist keine Transzendierung.
Nee,
es ist einfach nur ein Bezugsbereich, den ich als Trägerraum irgendeines Hilbertraumes werte. Ich kann solche Begriffe wie Materie und so nachher formulieren, eben durch R6-Strukturen, wobei dann die Betrachtung rein symmetrisch wird. Und es wird praktisch eine Riemann-Metrik. Und nur sind auch hier wiederum Begriffe wie Psyche und so weiter auszuklammern. Es ist eine quantitative Überlegung. Das hatte der Dr. Emde in seinen Vorträgen eigentlich immer, ich habe ihm das auch schon mal gesagt, falsch gemacht. Er sagt nämlich, das wäre der Schritt in die Transzendenz.
Ja,
die Betrachtung ist Transzendenz. Denn ich ging ja vom Ereignisbegriff aus, das ist ja das für mich Erfahrbare, was geschieht.
Ja.
Und da sagte ich ja bei NBB, da haben wir einmal die quantifizierbaren Ereignisse der Raumzeit, auf die sich dies alles erstmal bezieht.
Ja.
Und die qualitativen Ereignisse dieses Innenraumes. Ich kann aber immer noch bezweifeln, dass es das überhaupt gibt.
Ja.
Die Frage muss nun lauten, ich meine, diese R6-Konstruktion ist reine Physik.
Ja, ja.
X5 und X6 sind auch Wertevorräte.
Wertevorräte ohne...
Rein quantitativer Art. Und wenn Sie was abzählen können, dann kann man schlecht sagen, das ist Transzendenz.
Naja, das ist klar.
Und Sie können auch Begriffe des menschlichen Lebens, wie Sympathie, Liebe, Zuneigung, Schönheit, niemals in diesen Begriffen fassen. Sie können zwar sagen, irgendein Ding hat einen Organisationszustand, dem ich die und die intellektuelle Bedeutung zumesse. Das geht. Aber wenn man so etwas zulässt, dann stößt man auch an die Grenzen.
Ja. Nun ist es ja so, auch wenn man diese...
Das ist also eine ganz klare Absage an ein wie auch immer gearteten Reduktionismus. Man sagt hier nochmal, ja, er kommt auf die sechsdimensionale Welt, wenn er diesen Gedanken zu Ende spinnt, den er eben dargelegt hat, aber die sechs Dimensionen, die zwei zusätzlichen Dimensionen, die er einführt, sind nach wie vor einfach Zahlen. Da ist noch überhaupt nichts ausgesagt über psychische Phänomene. Man kann psychische Phänomene nicht in Zahlen ausdrücken. Es heißt zwar immer, der Transbereich der Welt, das ist X5 und X6, aber nur in Bezug auf die Raumzeit wird hier transzendiert, nicht der Erfahrungsbereich. Der Erfahrungsbereich, und er sagt das nochmal, dass er es abgrenzt, der Erfahrungsbereich bezieht sich auf die äußerlich erfahrbaren Phänomene mit Sinneseindrücken oder erweiterten Sinneserfahrungen, wie also mit Messgeräten.
Nun ist es ja so, auch wenn man diese neue Logik entwickelt oder diese Metamathematik.
Ja, das muss erst begründet werden, warum soll es eigentlich?
Ja,
denn
ja.
Es kann ja sein, dass alle diese Dinge, die unser Leben eigentlich bestimmen, die nicht mathematisch ausdrückbar sind.
Ja.
Ich meine, da kann auch Zimmermann noch so viele disjunkte Raumzeiten konstruieren. So etwas, wenn er verheiratet ist, die Liebe zu seiner Frau wird er dadurch nicht erlassen.
Ja, ja.
Er wird auch niemals berechnen können, ob seine Frau ihm durchbrennt, wenn er sich so beträgt.
Naja, mit der Katastrophentheorie möglicherweise schon.
Aber ich glaube es ihm trotzdem nicht. Aber weil er ja gar keine Quantität.
Mit diesem Herrn Zimmermann ist, glaube ich, ein gewisser Wolfhard Zimmermann gemeint. Er war Physiker und hat zur Formulierung der Quantentheorie ein bisschen was beigetragen. Heim und von Ludwig erschienen nicht viel von ihm gehalten zu haben. Das merkt man dann an diesen Sprüchen, die Heim dann immer so gerne einpflichtet. Der war ja so manchmal als ziemlich als Scherzkeks aufgelegt.
Ist gut. Aber weil er ja gar keine quantitativen Aussagen machen kann. Bei der Katastrophentheorie brauchen sie aber auch quantitative Aussagen,
ja.
die sie reinstecken.
Ja.
Sonst können wir gar nichts sagen. Sie müssen zumindest wissen, ob so ein Attraktor ist.
Ja.
Nicht? Sie kommen ja dann, das dreht sich ja im Kreis.
Ja.
Nicht? Aber man müsste dann die Frage stellen, wenn ich einmal sämtliche Gesetzmäßigkeiten, die ich mathematisieren kann, ich meine, was er da schreibt, dass Qualitäten sind, die er da mathematisch beschreibt, das ist Blödsinn.
Das ist Blödsinn, ja.
Er kann zwar Qualitäten in irgendeine Skala aufpressen, erfasst sie damit aber.
Ja, ja.
Er kann graduelle Unterschiede, aber das ist auch alles. Aber ich...
Das muss ich nochmal dazu sagen, ja, das ist genau das, was Heim in postmortale Zustände dargelegt hat und wie ich es auch immer darstelle, mit diesen graduellen Schichtungen, intellektualen Schichtungen. Das ist eine willkürlich gewählte Nummerierung von der Anzahl der logischen Sprünge. Das ist keine, wie auch immer, geartete Abstandsbegriff einer absoluten universellen Skala. Das ist eine syntrometrische Skala. Ja, aber das kommt viel später. Und die Kritik an diesem Zimmermann reißt also nicht ab, dass er also das versucht hätte, mit Gewalt irgendwie zwei völlig inkonsumerable Kategorien, nämlich das Quantitative und das Qualitative, zu verheiraten.
Aber das ist auch alles. Nicht? Aber ich könnte sagen, wenn ich das alles zusammenfasse und sage, das ist Physis, das Quantifizierbare, dann kann ich natürlich, wenn ich mich jetzt darauf beschränke, eben das machen, was wir hier nachher in Form von Flussaggregaten, Partikelstrukturen und so weiter machen. Das ist reine Physis, allerdings.
Oder man kann sagen, reine Geometrie, wenn man so schreiben kann.
Aber auch Physis,
Dynamik.
Denn auch diese Geometrie ist quantitative Art, denn was hier geometrisch verformt ist, sind Quantitäten, das sind Zahlenvorräte.
Ja, ja.
Oder verbogene Koordinaten oder was auch immer.
Ja.
Nicht? Es ist nichts Qualitatives und auch nichts Transzendentes. Allerdings kann man sagen, dass diese Physis hier ziemlich einheitlich beschrieben wird. Und wenn diese Einheiten richtig wiedergegeben werden, dann ist das durchaus etwas.
Also man kann dann sagen, Materie ist nicht Raumkrümmung. Nee, man kann nicht sagen, Raumkrümmung ist Materie, aber man kann sagen, Materie entsteht durch Raumkondensation. oder
wenn man den Adamsen-Kondensationsbegriff, das ist ja eine Metapher, das muss man dann erklären.
Ja, ja.
Wenn es nämlich geometrische Letzteinheiten gibt, dann erscheinen die, wenn ein Maßstab deformiert wird.
Eine Projektion, so verdichtet,
obwohl es immer dieselbe Naturkonstante ist.
Obwohl dabei immer noch offen bleibt, worauf man bezieht, das ist dann wurscht eigentlich.
Das ist wurscht, das aber wir als Menschen beziehen eben auf die leere Welt. Mhm. Das ist nämlich an sich ein ganz guter Bezugspunkt, wenn du auch irgendwas anderes beziehen.
Das ist ja auch schon x-mal durchexerziert worden.
Aber man muss jetzt die Frage stellen.
Na gut, aber da kann man immer noch sagen, gut, Geometrie ist aber das mindestens der physischen Welt zugrunde liegende,
das zugrunde liegende kleinste Prinzip. Geometrie einer mehrdimensionalen Mannigfaltigkeit.
Mehrdimensionalen Mannigfaltigkeit oder beziehungsweise die Dynamik
ist an der Natur, der imaginären Form, der Natur, der Zeit, der intellektuellen Dimension und so weiter liegt, dass uns eben das als Struktur erscheint, als Kraft oder sonst was.
Ja, ja.
Das hat ja auch Einstein schon sehr schön veranschaulicht.
Ja.
Aber das, was wir haben, es ist eben doch Physis. Nun könnte man sagen, diese ganze Welt ist und bleibt immer nur Physis. Wir sehen ja nichts anderes.
Ja.
Man könnte sagen, na ja gut, Träume, Halluzinationen, psychische Erlebnisse, das ist eben nicht. Das ist so eine Ausspitzung, na ja gut, nun. Das könnte man. Die Frage ist bloß, wenn man jetzt weitergehen will, ist das eigentlich gerechtfertigt? Dürfen wir das sagen? Dürfen wir überhaupt sagen, naja, diese qualitativen Ereignisse eines Innenraumes, das sieht so aus wie eine Erfahrung, ist ja gar keine. Denn ich kann zum Beispiel Visionen objektivieren, indem ich Retina holographiere, was natürlich möglich sein kann, weil das die Halluzination, wenn sie wirkt, natürlich auf das optische System einwirkt. Obgleich ich sehr, sehr bezweifle, dass diese Fotos wirklich gelungen sind.
Ja, ich glaube es auch nicht.
Das, was ich in der Psychotronik-Zeitschrift gesehen habe, waren Reflexe.
Ja, ja.
Die können Gott weiß wie zustande kommen. Sei es rum, ist es ja egal.
Ja.
Ich meine, wenn ich aber auch etwas objektivieren könnte, physisch, dann ist das ja erst die Wirkung.
Für Heim ist die Debatte, ob die Welt also nun reduzierbar ist, auf rein materielle Phänomene, an der Stelle noch überhaupt nicht abgeschlossen. Er war da immer sehr gründlich und hatte also auch die Schlupflöcher antizipiert, die man immer noch argumentieren könnte. Das letzte Beispiel ist interessant, dass dieses Retina-Fotografie, habe ich nie zuvor gehört, war also offenbar ein früher Versuch, die Vorgänge inneren Erlebens irgendwie zu objektivieren auf äußere Vorgänge. Heute ist man natürlich schon viel weiter, viel, viel weiter mit dem bildgebenden Verfahren, was man im Gehirn messen kann und was man korrelieren kann zu einzelnen Bildwahrnehmungen und sogar Gedanken. Und trotzdem bleibt das Argument dasselbe. Die Reduzierbarkeit oder Nichtreduzierbarkeit ist noch überhaupt nicht entschieden mit der Feststellung, dass es irgendwelche Korrelate gibt, die mit innerem Erleben einhergehen.
Es wie zustande kommen, sei es drum, ist es ja egal.
Ja.
Ich meine, wenn ich aber auch etwas objektivieren könnte, physisch, dann ist das ja erst die Wirkung, die Folge eines solchen internen Prozesses, aber das ist noch längst kein Argument. Ich habe das im Buch Postmortale Zustände versucht. Das hat übrigens dem Herrn Resch sehr gefallen, weil Resch immer sagte, das ist eigentlich eine reine Empirie, das macht dieses Bios Psychopneuma, die sehr alt ist, aus dem alten Theben stammt das schon, der hat nämlich im Vatikan in Bibliotheken nachgegeben. Aber das wurde so als Empirie hingestellt. Es ist noch längst nicht gesagt, dass das wirkliche Strukturen sind, das kann vorgetäuscht sein. Die Frage ist, kann man auf irgendeine Weise durch logische Schlüsse zeigen, dass die Physis, wenn ich sage, das ist die Gesamtheit der quantitativen Gesetzmäßigkeiten, kann ich sagen, dass es auch Gesetzmäßigkeiten biologischen Geschehens gibt, Gesetze des psychischen, des geistigen, mentalen Geschehens, gibt es diese Bereiche Bios, Psyche und Pneuma wirklich, Wenn ja, gibt es in diesen Bereichen auch Strukturen, die alle in durchgehenden Korrespondenz sind? Das muss die Frage sein.
Ja.
Nicht wahr? Damit man endlich mal klar sieht, haben die Leute recht, die sagen, die Welt ist überhaupt nur physisch, alles andere ist Einbildung, oder müssen wir etwa mit transphysischen Strukturen in völlig fremdartigen Gesetzmäßigkeiten rechnen?
Ja.
Das wäre die Frage der Weltanschau. Ich frage mich nur, muss das wirklich so sein? Wir können doch sagen, wir können mit den physischen Gesetzen die Materie beschreiben, weil das die der Materie direkt adäquaten Gesetze sind.
Ja.
Weil Materie ist immer so zählbaren, wägbaren zu tun. Ich kann aber, und das habe ich ja auch ausgearbeitet, wenn ich ehrlich bin, und das sollte man ja, auch wenn es schwierig wird, dann muss ich ja sagen, wir können zwar eine in sich geschlossene Physik der Materie schaffen und des Kosmos, ich muss aber auf jeden Fall eins zugeben, ich weiß, dass es mindestens auf einem Gestirn dieses Universums auch Materie in einem völlig anderen Zustand gibt. Wo nämlich die Kausalität gar nicht mehr gilt, im Zustand des Lebendigen. Und diese lebendige Materie benimmt sich völlig anders. Von selbst entstehen unvorstellbar subtile Strukturen extremer Komplexität, obwohl doch die Tendenz dahin geht, die Komplexität immer abzubauen, zu nivellieren. Das sind Widersprüche mit physischen Gesetzen.
Ja.
Alleine jetzt zu sagen, die lebte Materie widerspricht der Physis, ist nicht sauber.
Ja.
Man kann aber mit den Methoden der Physis das Lebendige untersuchen. Man schafft dann eine Biophysik, eine Biochemie und kommt schließlich zu dem Code auf der DNS. Da fängt jetzt die große Schwierigkeit an. Daraus kann man nämlich ablesen, dass im lebendigen Bereich, das zwar hier Materie benutzt wird, dass aber etwas völlig Neues hineinkommt, nämlich der Begriff der Qualität von Organisationen, die bereits eingeschrieben werden auf einem Codestreifen in Form von genetischer Information. Und hier ragt das nun raus, kann dann sagen.
Information ist ja schon nicht mehr Geometrie.
Also das ist keine Geometrie mehr. Und man muss vor allem sagen, es gilt auf jeden Fall, Emde sagte mir, den Satz kann man sogar exakt herleiten, der Gödel'sche Satz der Logik. Das heißt, ich kann niemals aus den Sätzen eines untergeordneten Systems logischer Sätze, die solche eines übergeordneten Systems herleiten. Das heißt, ich kann niemals aus dem Backstein auf die Architekturgesetze einer Kirche schließen. Ich kann niemals sagen, ich habe ein Buch begriffen, wenn ich feststelle, es besteht aus Druckerschwärze, Papier und Papier. Dann habe ich noch längst nicht begriffen, was drin steht. Nicht? Aber, und das mag auch hier sein.
Das ist wieder Heims ganz typische Argumentationsstrategie, die er sehr oft in Vorträgen und auch Aufsätzen dargelegt hat. Also er stellt fest, es gibt Leben, das widerspricht den rein physischen Gesetzen. Man kann es nicht aus den rein physischen Gesetzen herleiten. Der Gödel'sche Satz, damit meinte er den zweiten Gödel'schen Satz der Unvollständigkeit. Kurt Gödel war ein österreichischer Mathematiker, übrigens der beste Freund von Albert Einstein, und er war für die Mathematik oder die formale Logik auch so bedeutend eigentlich wie Albert Einstein für die Physik. Der war bloß nicht so öffentlichkeitswirksam, sage ich mal. Also dieser Satz ist fundamental bewiesen. Man kann aus einem untergeordneten System das übergeordnete, also das komplexere System, das mächtiger ist, nicht herleiten. Umgekehrt ja, überhaupt kein Problem. Aber niemals bottom-up, sondern immer nur top-down. Das Paradoxe am heutigen Wissenschaftsverständnis ist, dass Wissenschaft sich auf diese ach so aufgeklärte Logik beruft, aber völlig irrational wird, wenn es um dieses scheinbare, wir konstruieren die Welt aus Einzelteilen geht. Das ist nämlich überhaupt nicht haltbar. Und zwar nicht etwa, weil man nicht genug weiß über die Zusammenhänge, sondern weil es absolut nicht geht. Es führt sämtliche logischen Axiome ad absurdum, das zu versuchen. Dann führt hier nochmal dieses Beispiel an mit der Kathedrale, die man nicht verstehen kann, weil man den Ziegelstein genau genug vermisst. Oder neues Beispiel, dass man das Buch nicht verstehen kann, indem man die Druckerschwärze chemisch analysiert. Oder ihr könntet jetzt auch auf eure Situation bezogen die Videodatei runterladen und dann die einzelnen Bits und Bytes daraus versuchen zu lesen. Ihr würdet den Inhalt trotzdem nicht verstehen. Ich hoffe, ihr versteht ihn so, wie ich ihn erkläre.
Ich kann niemals sagen, ich habe ein Buch begriffen, wenn ich feststelle, es besteht aus Druckerschwärze, Papier und Papier.
Naja,
dann habe ich noch längst nicht begriffen, was drinsteht. Ja. Nicht? Aber, und das mag auch hier sein, ich kann die Gesetzmäßigkeiten der Qualitäten von Organisationen, von entelechialen Entitäten noch längst nicht begreifen, wenn ich die Quantentheorie der Valenzschalen der sechs Atomsorten kenne, aus denen die Nukleotide aufgebaut sind. Das heißt, durch die Induktion, die empirische Induktion des Lebensprozesses, und das muss ich ja ehrlicherweise zugeben, dass es das gibt, kann ich zeigen, es muss auf jeden Fall noch einen Bereich nicht quantitativer Gesetze geben, nämlich solcher der Qualität von Organisationen und Organisationspotenzen, den ich natürlich, wenn ich so will, quantifizieren kann, indem ich die Qualitäten der Organisation mit Graden bemesse oder so, aber das ist ja keine wirkliche Quantifizierung. Und ich muss sagen, wenn ich das aber sage, dass es noch einen solchen Bereich von Gesetzmäßigkeit, nämlich einen Bereich des BIOS gibt, dann ist das aber ein krasser Widerspruch zur gemachten Voraussetzung. Diese Welt ist reine Physis. Das heißt, durch die Reductio ad absurdum, das ist diese andere logische Schlussweise, kann ich dann zeigen, meine Aussage, diese Welt ist reine Physis, ist schlicht und einfach falsch. Es muss noch einen Bereich von Gesetzen.
Hier ist dann die Kassette zu Ende gewesen nach 30 Minuten. Also es fehlt dann immer so ein Stück bei diesen Dokumenten, wenn das Band umgerät wurde. Das war nochmal Heims typisches Argument. Man müsste in der Lage sein, Leben aus der DNA abzuleiten, aus sechs Atomsorten genauer gesagt, was ja nun auch nicht geht. Heim hat gerne mit diesem Reductio ad absurdum gearbeitet. Ganz klassische, antike, aristotelische Logik. Und sie funktioniert und man kann sie an vielen Stellen in seinem Werk auch, findet man das wieder. In dem, was jetzt abgeschnitten ist, da macht er also nochmal den Sprung vom BIOS zur Psyche und von der Psyche zum Mentalen.
Die eng mit dem BIOS verkoppelt sind, aber trotzdem ausragen. Dann komme ich zum Bereich der Psyche und bei einer Betrachtung der Menschheitsgeschichte, der Frage, wie sich der Mensch eigentlich vom animalen Hintergrund unterscheidet, kann ich auf den Bereich des Pneuma schließen. Nur, ich kann jetzt keine mathematischen Formeln finden, die es mir gestatten, zum Beispiel biologisches, psychisches oder mentales Geschehen durch Formeln auszudrücken. Ich meine, das kann man mit disjunkten Raumzeiten in genialer Weise natürlich machen, aber ich fürchte, nur so einfach ist es nicht.
Gut, aber nun haben wir mindestens zwei ganz verschiedene Dinge, die die Welt strukturieren. Das eine ist die Geometrie, und gut, man kann sagen, oder ist es nicht so? Und das andere die Information?
Ist doch so, Herr Volker. Uns erscheint unser Dasein vierfach konturiert.
Ja.
Das heißt, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben lediglich nicht gezeigt, dass das, was die Alten damals im alten Theben philosophiert haben, einen durchaus guten realen Hintergrund hat. Nur, uns müsste jetzt der Mensch als vierfaches Wesen erscheinen. Ist er aber nicht. In Wahrheit ist es eine Einheit, die wir bloß nicht begreifen können, weil unser Hirn eben eine bestimmte Morphologie, eine bestimmte Funktionsweise hat, die dazu bestimmt war, Ja-Nein-Entscheidungen zu fällen, ob etwas für uns zu verkraften
oder
nicht.
Naja. Ja, und wenn
das
man
eine,
denkt, ja.
Zum anderen liegen wir das eigene subjektive Ich zum Forschungsobjekt noch. Wenn dabei kann.
Mit den seelischen Brechkrämpfen meinte Heim seine Kopfschmerzen, die er manchmal bei der Ausarbeitung der Syntrometrie hatte. Das war nach seiner eigenen Aussage das Alleranspruchsvollste, an dem er je gearbeitet hat. Kleiner Kommentar an der Stelle, übrigens zu seinen Aussagen zur Gehirnstruktur. Ich glaube, das ist etwas zu eng gefasst bei Heim, wenn er sagt, das Gehirn ist dafür ausgelegt. Das ist so, wie das Gehirn ausgelegt ist, wenn es nur auf logisches Denken trainiert ist. Also was ihr bei mir lernt beim Nahtoltraining ist ja eine deutliche Erweiterung dessen. Daran sieht man dann auch, dass das Gehirn deutlich mehr kann. Es kann Intuition, und Intuition ist dem deduktiven Denken haushoch überlegen, was den Erkenntnisgewinn anbelangt. Und da kann man auch sagen, die alten Ägypter vor 5000 Jahren haben das auch schon gewusst. Im Prinzip hat man jetzt nach 5000 Jahren logischer geistesgeschichtlicher Entwicklung hat man dann endlich den logischen Beweis dafür. Also diese ganzen 5000 Jahre hätte man sich eigentlich sparen können. Wobei ich dann mal voraussetze, dass die alten Ägypter diese Erkenntnisse intuitiv gewonnen haben. Erkenntnisse heißt in dem Fall diese Körper-Seele-Geist-Einheit.
Aber man muss sich jetzt überlegen, wie muss eigentlich eine logische Struktur beschaffen sein, die diese an sich nicht vorhandenen Grenzen, die nur durch unseren spezifischen Hirnbau zustande kommen, transzendiert. So muss man in etwa vorgehen. Das heißt, man muss sich überlegen, gibt es eigentlich Aussagesysteme? Man sollte ja vom Aussagekalkül ausgehen.
Ja.
Gibt es eigentlich Systeme von möglichen Aussagen, die komplementär sind? Die sich also ergänzen.
Ja.
Gibt es. Zum Beispiel können Sie sagen, die rein anthropomorphe Struktur der Logik ist eine Alternativlogik.
Ja.
Wir sagen ja oder nein. Das haben auch schon die Tyrannen immer gesagt, deine Rede sei ja oder nein. Das zwar als wird mit Zuchthaus bestraft. Aber gut. Wir sagen ja oder nein. In Wahrheit können wir aber niemals wirklich ja sagen, wir müssen Vorbehalte machen, weil wir nicht genau wissen. Wir können niemals wirklich nein sagen, wir können nur sagen unter bestimmten Voraussetzungen.
Ja.
Nun könnten Sie ja mit der hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit bezeichnen, mit der Wahrscheinlichkeit 1, nein, mit der Wahrscheinlichkeit 0, und können jetzt die unendlich wertige Wahrscheinlichkeitslogik machen, denn jeder echte Bruch zwischen 0 und 1 wäre ja eine Wahrscheinlichkeitsaussage.
Ja, ja.
Das hat von Weizsäcker mal gezeigt, man kann damit sogar eine Quantenlogik machen,
ja.
Indem man ein vielleicht präzisiert. Ich habe dann so einen Spaß rausgemacht bei dem Direktor Selig, der sagt, also das braucht nicht mal für irgendeine Festrede. Ich habe die Weibliche gezeigt, dass die Frauen nicht unlogisch sind, sondern dass es eine weibliche Logik gibt, die Ja-Nein-Alternative der Computer impliziert.
Ja.
Und dass es eben lediglich deshalb Frauen unlogisch erscheinen, weil wir es gewohnt sind, in Ja-Nein-Alternativen zu denken. Wenn aber ein Vielleicht gesagt wird, da sind ja so viel Freude dran.
Ja.
Aber hier könnte man sagen, dass diese zweiwertige anthropomorphe Logik und eine solche Wahrscheinlichkeitslogik komplementär sind. Man könnte wohl einen mathematisch formulierten Sachverhalt in einen Sachverhalt übersetzen, der durch Wahrscheinlichkeitsaussagen beschrieben wird. Und man könnte zum Beispiel auch ganz andere Dinge zur Aussage benutzen. Beispielsweise ein Organisationsniveau oder das Niveau einer funktionalen Organisation.
Na, oder überhaupt bloß eine Information,
Beispiel,
die ja zunächst ja noch gar nichts ist.
Die Information ist
wir müssen ja erst eine Nachbarschaft für
und
die Information
schaffen.
Wenn wir
Informatik betreiben,
ja.
Denn das Stillschweigen vorausgesetzt bezieht sich auf den Menschen.
Zum Beispiel,
Denn diese ganze Computerlogik.
Muss aber nicht sein. Ne?
Das muss nicht sein. Ja, das hat ja Rothschild gemacht, der sich damals die Haxen gebrochen hat und deswegen kam ich ja mit, mit Schossberger ins Gespräch. Professor Rothschild hat eine Lehre begründet, die Biosemiotik. Er sagt, Information ist immer, ein Informationsfluss ist immer dann vorhanden, wenn es zum Zeichenaustausch kommt.
Ja.
Ich glaube, solche Ideen kann nur ein Israeli kommen, der altorthodox eingebunden ist. Denn die Zeichen sind was Heiliges.
Naja. Hm.
Der Zeichen, wie nun die Zeichen beschaffen sind, ist völlig egal. Nur muss der Sender über die ausgesendeten Zeichen mit dem Empfänger der Zeichen in Wechselbeziehung treten, eben durch die Information, die über Zeichen geht. Auf diese Weise kann man zum Beispiel die Wechselbeziehung der Elementarteilchen durchaus als Zeichenaustausch verstehen, wenn man so will.
Naja, das heißt also, ein Zeichen ist an sich schon immer eine Information bezogen,
bezogen auf etwas. Und so könnte man nun sagen, auch die Organisation.
Also hier geht es jetzt um die Grundgedanken zur syndromatischen Maximentelezentrik. Und diese letzte Bemerkung über diesen Professor Rothschild und seinen Zeichenaustausch als Art von Kommunikation ist eine interessante Analogie, wie man sich das auch vorstellen könnte. Also jede Art von Dasein hat ihre bestimmte Art von Austauschprozess. Und Heim spricht ja auch, oder in der Syndromatrie spricht man auch von Austauschprozessen zwischen verschiedenen Daseinsbereichen und verschiedenen Strukturstufen. Es geht ja um Zeichen. Zeichen müssen verstanden werden. Zeichen müssen auf gleichen logischen Ebenen stattfinden.
Jetzt müssen Sie aber immer sagen, bezogen auf was ist das eigentlich eine funktionale Organisation. Die ist ja nicht für sich alleine da. Sie müssen ja immer die Organisation auf irgendetwas anderes beziehen.
Ja.
Nicht? Nämlich auf eine andere Organisation. Und zwar hängt nun die Bewertung der Organisation von dem System ab, auf das sie bezogen wird.
Ja.
So kann zum Beispiel das System A eine exponentielle Bewertung Epsilon A haben, oder sagen wir Epsilon AB, bezogen, wenn ich das System A auf das System B beziehe. Wenn ich umgekehrt B auf A beziehe, dann hätte B vielleicht die Bewertung Epsilon BA.
Ja, ja.
Es ist aber nicht notwendig, Epsilon AB gleich Epsilon BA.
Ja.
Das ist nicht notwendig identisch. Es kann sein, dass die umgekehrte Bezugnahme bezogen auf A etwas ganz anderes bedeutet. Im Fall von Mengen würde man sagen, wenn A gleich B ist, ist auch B gleich A.
Aber
hier ist aber bezogen auf Organisation, ist das überhaupt nicht gesagt.
Wissen Sie, worauf ich raus will? Ich meine, ich weiß immer noch nicht, vielleicht kommen wir da noch hin. Ich will ja eigentlich wissen, ob alles Geometrie ist oder ob wir zur Geometrie noch was gänzlich Neues dazu bringen oder ob wir einfach ein falsches Bild von Geometrie haben.
Neues hinein.
Aber das ist nicht so, dass wir eine erweiterte
Transzendierung, dass die
das mir klar. sich
manifestieren
Das heißt, Information
im R6. Ja? Oder sagen wir, der R3 ist der Manifestationsbereich von Organisation.
Also diese Organisation Zeichen und Information ist schon nicht Geometrie.
Das ist schon mal nicht Geometrie.
Metageometrie.
Nicht geometrisierbar.
Ja.
Und Organisation ist auch nicht geometrisierbar.
Auch nicht aufbaubar.
Ja, sie kann Elemente haben, die kann Elemente haben, die Organisation aufbauen. Jede Organisation hat Elemente.
Ja.
Aber dem ist etwas, das ist nicht ein Haufen, ich meine, wenn Sie wollen, ist welche mein Körper, Ihr Körper, der unseren Darm. Eigentlich nichts weiter als ein Haufen materieller Elemente, also geometrischer Knoten. Dem Überlager ist aber etwas ganz anderes, denn die lebendige Frau ist mehr als die Summe dieses Haufens von Molekülen.
Ja, ja.
Wenn dieses Mehr nicht mehr da ist, dann haben sie nur noch eine Leiche.
Ja, Heim hat zumindest in jungen Jahren auch die Frauen sehr zum Gegenstand seiner Forschungsarbeiten gemacht. Und übrigens hat sein Unfall daran wenig geändert. Der war eigentlich, hat Zeit seines Lebens solche Sprüche gemacht und auch die Frauen angebaggert, so wie ich das gehört habe. Aber die entscheidende Aussage ist ja nochmal, Geometrie ist auf keinen Fall ausreichend, um alle Phänomene der Welt darin zu umfassen. Und der Manifestationsraum, genannte R6, den bezieht Heim hier eindeutig wieder nur auf die physikalischen Phänomene. Und das ist ein leichter Unterschied zu dieser Art zu denken, ist ein leichter Unterschied zu dem, wie es eigentlich in postmortale Zustände dargestellt ist und wie ich es auch darstelle normalerweise. Also, die sechsdimensionale Welt ist ein erstmal rein quantitatives Gebilde, da ist überhaupt nichts Transzendentes dran. Es geht nur darum, die Elementarteilchen zu beschreiben, mehr nicht. Wenn man jetzt eine Transzendierung vornimmt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, man sagt, diese sechsdimensionale Welt ist überhaupt nur auf die Physis bezogen. Und die anderen Bereiche, Bios, Psyche, Pneuma, sind davon völlig ausgenommen. Da kann man dieses Konzept der fünften, sechsten Dimension, selbst das hat da nichts zu suchen, weil es sind nur Zahlenvorräte. Andererseits kann man so denken. Und andererseits kann man sagen, die fünfte und sechste Dimension, die haben keine euklidische Skala in dem Sinne, diese lineare Skala, die einfach Zahlen aneinander reiht, sondern die hat eine syndrometrische Skala. Letzteres ist eher im Einklang mit dem, was Heim schon 1976 in Postmortale Zustände beschrieben hat. Und dort betrachtet er das auch eindeutig so. Es kann trotzdem sein, dass er es ein paar Jahre später nochmal anders differenziert hat. Das ist jetzt 1982, was wir hier haben. Im Übrigen nochmal eine klare Absage an diese teilweise reichlich fantasievoll unsinnigen Modelle, die durch das Internet geistern, wo dann das im Dröscher-Modell, das zwölfdimensionale Modell, wo dann der zwölfte Dimension der liebe Gott und der elfte der Heilige Geist ist und so weiter. Also man kann nicht einfach sagen, man fügt mehr Achsen hinzu in seinen Tensor oder was auch in sein Koordinatensystem und das sind dann irgendwelche transzendenten oder sogar spirituellen Entitäten oder Konzepte.
Das ist ja unsere, ja, Mensch, wie Behrens so schön sagte, die Frage von menschheitsgeschichtlicher Bedeutung. Behrens schrieb aus Israel, es gab mir so einen kleinen Dämpfer, er hatte mich darum aufmerksam gemacht, wie schwerwiegend diese Frage ist und wir können ja, nur den Saum sehen. Und ich sollte da ein bisschen bescheidener sein. Und, naja, ich habe ihm das ja auch gesagt, dass ich eigentlich nur einen Versuch hier mache und mehr nicht.
Ja, gut, nun ist aber so, dass Sie ja sechs, sagen wir, Wertevorräte haben zur Beschreibung irgendwelcher Ereignisse.
Quantitative Sachen. Ja. Und hier gibt es aber auch Ereignisstrukturen entelechialer Art.
Also entelechialer Art, aber das ist ja in diesen Wertevorräten schon drin.
Das ist der Übergang.
Ja.
Ich kann zwar auf diese Entitäten das Transitivitätsaxiom anwenden, wenn es sich um Mengen handelt.
Ja.
Nun kommt aber dieses Novum hinzu. Eine Struktur aus diesen Elementen ist mehr als die Summe der Einzelteile.
Ja, ja.
Nicht wahr? Das gilt ja auch für materielle Strukturen. Und dieses mehr als, das ist das, was sich dem quantitativen Zugriff entzieht.
Ja, schon, dem quantitativen. Das ist jetzt was ganz Neues.
Und hier muss man sich jetzt überlegen, welche Aussagen man eigentlich über dieses mehr als machen kann.
Gut, das sind dann aber alles Aussagen, die immer ein Umfeld erst schaffen müssen, und zwar ein Bezugsumfeld, eine Einbettung praktisch. Und die Einbettung, ja, an sich ist auch informativ, organisatorisch, nur vielleicht auf einer unteren Ebene kann man das Ganze vielleicht auch im Materiellen sehen.
Ja.
Nun sind doch aber diese ganzen Bestimmungsstücke, die man in dieser neuen Metalogik hat, sind aber doch überführbar, wie sie es auch haben, vom Quantitativen und lassen sich anschließen und lassen sich innerhalb des R6 der, wenn man so will, Wertevorräte reiner geometrischer Größen
dann.
Aber ist nun das andere, was man daraus bilden kann in dieser Metalogik, nun
nicht mehr geometrisch.
Es würde nach meiner Auffassung den geometrischen Elementen überlagert sein.
Also doch überlagert, doch raus. Also
das ist etwas anderes, ja. Denn, aber komplementär. Also ich würde hier sagen, es ist eine Komplementarität da, obwohl ich nicht beschreiben kann, welche Art von Strukturen das sind.
Ja.
Nicht? Mhm. Aber es ist ungefähr so, die Komponenten wären zum Beispiel die Bauteile einer Taschenuhr.
Mhm.
Und die werden nun zusammengefügt zu etwas, was mehr ist als die Summe der Bauteile, nämlich bezogen auf die Funktionsfähigkeit der Uhr. Aber das ist nur eine relative Zweckmäßigkeit bezogen auf Sie als Benutzer.
Oder ist es jetzt nochmal...
Die ist
nochmal,
ja gar kein Wert.
Anders. Ja, ja, ich weiß.
Was anderes ist es, jedenfalls in der lebendigen Welt, ist der Apparat, der Computer, an dem Sie moin oder wann arbeiten, ist nur bezogen auf Sie eine sinnvolle...
Das ist das, was Heim immer beschrieben hat mit dieser Pseudo-Totalität 7 in seiner entelechalen Schichtung der Welt, dass Artefakte, die menschengemacht sind, auf den Menschen zweckmäßig bezogen sind, nicht auf die Natur als Ganzes. Jedes Lebewesen, die Vögel, die ihr hier überall hört, die sind bezogen auf sich selbst oder auf die Gesamtnatur zweckmäßig. Der Computer hat für den Vogel keine Bedeutung. Die Käfer haben für ihn schon eine Bedeutung.
Ist es vielleicht anders, so dass man vielleicht nicht mal die imaginäre Koordinate Zeit zur Geometrie rechnen kann? Gehört das denn überhaupt noch zur Geometrie? Wir sind ja bis jetzt gewohnt, einen vierdimensionalen geometrischen Raum uns
vorzustellen. Ja, da haben wir ja eine Zeit als echte geometrische Dimension.
Ja, ist denn das, vielleicht ist das gar nicht gerechtfertigt. Vielleicht ist auch das schon, dass von Zeitvorgängen nicht mehr eigentlich geometrische Gebilde.
Ja,
also Sie verstehen, was ich meine. Ist denn nun alles, also lässt sich alles reduzieren auf eine Geometrie, wo man Geometriedynamik, dann müsste es aber Bewusstsein auch sein? Oder sind es nur noch was drüber?
Wie gesagt, das sind Dinge, die überlagert sind. Nicht? Das ist doch so. Sehen Sie, wenn ich sagte, Zweckmäßigkeit des Automaten, der für sich selbst genommen gar nichts bedeutet, dann ist das bei den bezogen auf das Lebendige, das Prinzip des Lebens, dann ist das bei den Lebewesen aber etwas grundsätzlich anderes.
Ja.
Diese Lebewesen haben zwar unter Umständen keine sekundäre, relative Zweckmäßigkeit.
Ja, ja.
Zum Beispiel ist eine Wanze für sie etwas völlig Unzweckmäßiges. Nicht? Aber bezogen auf diese Idee, die dahinter steht, hat der Wanzenkörper die optimale Primärzweckmäßigkeit. Und die ist absolut da, nämlich bezogen auf die Idee, die hier manifestiert wird.
Ja, ja.
Und könnte man sagen, auch der Computer hat bezogen auf die Idee des Computerbauers die optimale Zweckmäßigkeit, wenn er nicht gerade geschlampt hat.
Ja, klar. Aber es geht mir dann bloß darum, brauchen wir für Beschreibung sämtlicher Weltvorgänge mehr als nur Geometrie? Sie sagen ja.
Wenn wir
Information
uns auf die materielle Welt beschränken, nein.
Nee, das weiß ja. Das
aber
war.
Wenn man hier weitergehen will, dann brauchen wir die Geometrie, die Struktur von Quantitäten als Manifestation.
Ja.
Denn die Organismen manifestieren sich in der Materie, aber diese Materie wird in einer Form organisiert, die in der Geometrie gar nicht drin ist. Es wird eine geometrische Struktur entstehen, die von selbst nie entstehen würde, indem wir einfach Materie mischen.
Also wenn es aber jetzt ganz etwas anderes ist, dann hätten wir eine einzige Entität neben Geometrie zunächst mal. Wie viele neue Stufen von Entitäten gäbe es dann aber, philosophisch gesehen? Ist Bewusstsein dann schon wieder etwas anderes als diese Organisation?
Bestimmt. Mit Sicherheit.
Das heißt, wir haben es hier mit einem Anwachs, eigentlich mit einer Zunahme verschiedener Entitäten oder wie man sagen will, Beschreibungsmoden
zu tun. Wir haben zunächst mal noch gar nicht uns überlegt, was eigentlich die Elemente dieser Transstrukturen sind.
Ja.
Was ist das eigentlich?
Ja.
Und da habe ich den Eindruck, ich schrieb in dem ersten Band der Elementarstruktur der Materie, diese Lösung A, wo diese jenseits von Raum und Zeit möglichen Kondensationsstufen.
Ja.
Sprich, die sind eigentlich physikalisch nicht ausdeutbar und habe dann geschrieben.
Ja, ja.
Und M Bebrock komme ich auf die Idee, der sagte eigentlich, wenn die intellektuelle Weltdimension eigentlich das Inverse zur Desorganisation, also bewertbar zum Beispiel logarithmisch durch eine negative Entropie oder nicht logarithmisch durch eine reziproke Wahrscheinlichkeit,
ja,
dann wären das ja Bewertungen, so quantitative Bewertungen von Informationen oder
ja,
von eben quantitative Bewertungen von Organisationen, die ich nämlich jetzt durch ein Wahrscheinlichkeitsmaß bewerte.
Ja.
Und da sagte Emde, hier haben wir das Bindeglied. Diese physikalisch nicht interpretierbaren Strukturen, ja, kann ich durch Elektromagnetismus, durch Partikel erklären. Da sagte Emde, das wären eigentlich sozusagen intellektuelle Entitäten von möglichen Potenzen von Organisationen. Und da meinte er, nun gut, diese quantitative Art noch. Mhm. Aber hier besteht die Transzendierungsmöglichkeit. Ich meine dann auch, dass hier zeigen kann, dass man mit, dass zumindest ein mathematisches Axiom, nämlich das Transitivitätsaxiom, erfüllt ist.
Ja, ja.
Bezogen auf die Stückzahlen. Mhm. Ja, nicht aber bezogen auf den informatorischen Inhalt.
Mhm.
Und nun könnte es sein, dass diese Arterne das eigentliche Material sind, also sozusagen die Bausteinchen einer Uhr, aber das, was dann nun eigentlich organisiert wird und natürlich die Materie im Manifestationsraum natürlich nachzieht, so dass etwas erscheint, was maximale Entropie, also minimale Entropie. Und sich dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz für die Existenzdauer entzieht, das ist etwas völlig anderes.
Ja, die Schwierigkeit ist nur, sie wird ja aus den Wertevorräten zunächst einer also geometrischen Wertevorräten gebildet, ist aber nachher doch was anderes, rutscht da raus. Oder muss man einfach den Begriff der Geometrie etwas weiter ausdehnen? Verstehen Sie, ich möchte bloß wissen, ist das Ganze aus einem Guss sozusagen? Oder gibt es da so verschiedene Stufen, die dann die rausfallen?
Aber wenn wir diese Begriffe, die Geometrie,
die sind natürlich alle sehr einfach.
Nachher nicht Qualität,
dann
sind das eigentlich Dinge, die einfach auf den Bau unseres Hirns und unseres Vermögens zurückgehen.
Also kann man auch eben so sagen, dass der, die ist auch nicht mal Geometrie sozusagen. Das ist also auch dann viel zu anthropomorph sich schon vorstellen.
So, wir haben schon gesehen, im rein quantitativen Bereich entzieht sich nachher in der Mikrophysik das alles der Anschauung. Es ist ein Abstraktum. Auch der Makrokosmos ist jetzt beschreibbar durch anschauliche Weltmodelle. Die Wahrheit wird ein Abstraktum. Und so ist es wohl auch mit den Weltstrukturen insgesamt. Es sind Abstraktionen in Wahrheit. Und nur geben wir diesen Abstraktionen Namen setzen sie mit irgendwelchen Dingen in Analogien, nicht wahr, dass uns das besser eingeht oder sofern man es hier überhaupt versteht. Und so könnte ich mir vorstellen, dass durchaus diese intellektuellen Entitäten, wie Ente sie nennt, dass die durchaus imstande sind und lassen sich durch integrierende Faktoren, die man ja kaum noch weiter beschreiben kann, organisieren zu höheren Komplexitäten. Und die ziehen dann natürlich die Materie nach. ja, dass auf diese Weise vielleicht der DNS-Code eingeschrieben wird. Mhm. Man müsste sich mal überlegen, was das Prinzip der Asymmetrie hier bedeutet. Denn eins fällt, ist mir jedenfalls sehr drastisch aufgefallen, dass diese vier Nukleotide total asymmetrische Moleküle sind. Aha. Da finden Sie aber auch nicht die Spur einer Symmetrie.
Aha. Mhm.
Weshalb ist das eigentlich so? Mhm.
Ja, ne, ja.
Das fand ich auch
von nochmal zurückzukommen, was mir nämlich nicht einleuchtete, das ist, kann man sagen, so wie Einstein mal diese einfache Behauptung sagte, Materie ist Raumkrümmung. Kann man so auf banale Weise sagen, Bewusstsein ist auch irgendwas Geometrisches.
Bestimmt.
Und das nicht. Kann man damit.
Ich glaube es.
Dann muss man aber umkehren und muss sagen, weil ich aber angefangen habe mit geometrischen Wertevorräten, es aber Produkte gibt, die aus diesen Dingen hervorgehen, ist meine Vorstellung von dem, was Geometrie ist, nicht richtig.
Das ist jetzt zu einfach. Frage. Denn eigentlich kann etwas wie ein bewusster Mensch nicht einfach aus Materie entstehen.
Nee, nee.
Mhm. Und ich meine, das, was wir Bewusstsein nennen, ich meine, eigentlich ist der menschliche Organismus als bloßer Körper. Eine besteht aus einer Unzahl von Einzelprozessen, die eigentlich einen Verismus bilden. Das heißt, es ist eine ungeheure Vielfalt von Einzelprozessen, die irgendwie zusammen funktionieren.
Mhm.
Wäre das Ganze jetzt nicht integriert und wäre der Lebensprozess einfach nur ein komplizierter Verismus, dann würde sofort das Entropieprinzip wirken, alles würde dekomponieren und niemals würde das Ganze zerstören. Es könnte gar nicht erst entstehen.
Ja, ja.
Hier muss etwas völlig anderes mitspielen, was ich gerne mit Begriff Bewusstsein identifizieren möchte, nämlich es muss einen Holomorphismus geben. Das heißt, einen integrierenden, holistischen Faktor völlig unbekannter Art.
Ja.
Der diese vier Merismen, der diesen Merismus integriert zu einer stabilen, funktionsfähigen Ganzheit. Und jede Art von Dissonanz sofort ausgleicht. Und zwar über längere Zeit. Nur dann kann das Ganze sich auf diesem hohen, komplexen Niveau halten, mit geringer Entropie. Denn das ist eigentlich sonst überhaupt nicht verständlich. Und ich könnte mir denken, da denke ich hier gerade an die Arbeiten auch der Hirnchirurgie, dass dieser Holomorphismus genau die Entität ist, die wir als Bewusstsein bezeichnen, die dann auch nicht zwar.
So, jetzt sage ich wieder was dazu. Frau Lustiger hat seine Frage von einer halben Stunde vorher nochmal wiederholt. Kann man nun dass die nicht abzählbaren Dinge, die transzendenten Dinge, geometrisieren, kann man sogar Bewusstsein auffassen als Geometrie oder als irgendetwas Verwandtes? Und Heim sagt nochmal, ganz sicherlich nicht. Und dann, jetzt zuletzt, bringt er eine Definition von Bewusstsein, die er so in der Form auch nicht, sonst nicht gesagt oder niedergeschrieben hat, war mir zumindest nicht bekannt davor. So, jetzt gibt es hier nochmal so einen Testlauf von der vom Tonsystem. Das ist ein ganz schönes Ambient Feeling. Ich hoffe, das überlagert sich nicht zu sehr mit meiner Stimme. Also ich mache einfach weiter. Diese Frage, was Bewusstsein ist, ist ein ganz schwieriges Gebiet. Ich habe es immer so dargestellt, diese Transformation über verschiedene Komplexitätsebenen ist das, was Dinge ins Bewusstsein bringt oder was Dinge bewusst macht. Ich habe auch mal ein Video gemacht über die integrierte Informationstheorie, die eigentlich sehr gut passt in Heims syntrometrisches Schema, weil die IIT eine recht formale und recht vergleichsweise einfach zu verstehende Kriterien liefert, wann Kategoriensprünge auftreten können und wann also verschiedene Stufen von Bewusstsein erreicht sind. Ich würde Heims Definition ja also bestimmt nicht als abgeschlossen bezeichnen oder als abschließend. ich glaube, er hat sich auch Zeit seines Lebens darüber immer wieder weitere Gedanken gemacht.
Also Weltstruktur, sagen Sie auch. Vielleicht ist es besser, man sagt überhaupt, man redet überhaupt von Strukturen und nicht von Geometrie.
Von Strukturen, das ja. Mache ich übrigens auch immer. Ja. Deswegen sagte ich Ihnen damals, warum haben wir bloß diese schreckliche Geometrodynamik ans Bein gehängt? Weil Sie wollten das aber den Amerikanern schmackhafter machen, weil die sonst wieder aus sprachlichen Gründen nicht mitgehen.
Ach, richtig,
so hat die Funktion zu rauskommen.
Ja. Ja, ich meine, andererseits weiß man ja sowieso noch nicht, was denn eigentlich Raum und was denn Geometrie letzten Endes wirklich.
Ja, letzten Endes zunächst mal Kategorien der menschlichen Anschauung.
Ja, ja.
Es sind Erfahrungen,
ja.
Die auf unsere Sinneseinheit.
Aber im Philosophen ist das ja nicht geklärt.
Nee, aber diese Sinneseindrücke sind auch wieder nicht so ganz klar.
Ja.
Denn die dritte Dimension ist zum Beispiel eine reine empirische Angelegenheit.
Ja.
Die können Sie ja gar nicht sehen. In Wahrheit nehmen Sie ja ein zweidimensionales Bild auf. Das heißt, das, was auf Ihre Netzhaut kommt, ist die sogenannte singuläre Abbildung. Eine einfach singuläre Abbildung.
Ja.
Nämlich die Transformationsmatrix ist nicht regulär. Das heißt, Sie
eine
können
Zeile
so transformieren, dass eine Zeile zu null Elementen
wird.
Das heißt, Sie haben in ein zweidimensionales Gebilde abgebildet, wie auf die Retina, und das auch noch auf dem Kopf.
Ja, ja.
Ja, und durch dieses Hin- und Herspielen der Nervenschaltung wird das wieder umgedreht und eigentlich nehmen sie lauter Fehler auf.
Ja, ja.
Aber durch diese besonders raffinierte Art der Retina und des Optikus werden alle diese Fehler so auskorrigiert, dass er nachher ein sauberes Bild ins Bewusstsein bringt.
Ja, ja.
Aber was da nun passiert, wenn diese Nervenschwingung, diese Ionisationsschwingung der milliardenfachen Fibrillen des Optikus ins Hirn geraten und ihnen wird die, und hier hört die quantitative Kette auf, und ihnen wird aber das Erlebnis eines optischen Eindrucks bewusst, als Qualität. Das ist völlig gut.
Ja, ja.
Aber genau dieses Umschlagen der rezeptiv aufgenommenen Quantität physikalischer Art, der Physis, in die Erlebnisqualität des psychischen Bereiches oder das Umsetzen der einer psychischen Dynamik in ein materielles Geschehen. Und genau das ist es, was meiner Auffassung hinter sämtlichen paranormalen Prozessen steht.
Ja, ja.
Ich bezeichne ja deswegen die Psychosomatik als paranormal im uneigentlichen Sinne.
Ja, ja.
Tja, ich meine, das denken Sie darüber nach, aber immer mit dem Vorbehalt. Ist es eine mögliche, ein möglicher Versuch einer Beschreibung des für uns Menschen unbeschreibbaren?
Ja, ja.
Ob es so ist?
Ja, ja.
Glauben Sie nicht daran?
Na,
überlegen Sie sich nur, was kann man?
Es geht also zurück zu den Grundsatzfragen, die Sie hier diskutieren. Was ist überhaupt Raum? Was ist überhaupt Zeit? Und wird hier also gesagt, das ist ja auch noch nicht abschließend geklärt, was es ist, aber ich glaube, das ist überhaupt nie abschließend geklärt, weil die Philosophie und die Art, wie man die Welt betrachtet, entwickelt sich konstant und es hat sich immer geändert. Auffassungen von Raum, von Zeit, von was auch immer, es war immer fluide durch die gesamte Geistesgeschichte. Wir haben hier eine kleine Momentaufnahme. Und die letzte Feststellung ist nochmal hier, was passiert im Gehirn, wenn man irgendeinen Eindruck hat? Ja, man kann zwar eine gewisse Ereigniskette messen, physikalisch, aber man könnte niemals sagen, auf welche Art von Erfahrung die sich bezieht, wenn man nicht die Erfahrung zuerst hätte. Diese ganzen mittlerweile hochentwickelten neuronalen Korrelate, die man festgestellt hat, sind völlig bedeutungslos, wenn man die Bedeutung nicht zuerst gehabt hätte. Man kann die Bedeutung bestimmter Hirnaktivitäten aus der Hirnaktivität selber nicht herleiten. Das wird auch so bleiben. Man braucht die andere Kategorie der Erfahrung vorher schon.
Ist es nur so, dass Sie von kleinsten Dingen ausgehen, von elementaren Dingen. Und es geht auch, mit dieser Metamathematik, dass mit der Metalogik, dass man sämtliche Phänomene der Wirklichkeit beschreiben kann.
Ja, jetzt ist es auch einfach, das zu beschreiben. Ich würde nur sagen, es ist ein Herr. Diese ganzen Belange des menschlichen Daseins etwas transparenter zu machen. Und das geht in Versuch. So.
Dann bleibt immer die Frage, gibt es nun ein einziges Ganzes? Sie fangen ja an von den kleinsten Dingen, sagen wir mal, von den Metronen und die dann sich hochschaukeln und die Struktur für sich, alles
wird komplex und so weiter. Sein.
Und ja, es muss also ein einziges Ganzes
sein. Wie es Ihnen erscheint, diese Ganzheit mag ihn in Ihrem alten
und hier
Teil,
ist das Wort dann aus. Nochmal zur Einordnung und dem Stand der beiden Gesprächsteilnehmer. Das war 1982. Postmortale Zustände wurde 1976 veröffentlicht. Elementarstrukturen der Materie Band 1 1981 und ich glaube Band 2 war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erschienen, hatte ich vorhin falsch gesagt. Aber Hillebrand von Ludwiger war zu diesem Zeitpunkt noch fast nicht über die Symptometrie im Bilde, was Heim da eigentlich alles ausgearbeitet hatte. Heim hatte ihm zwar das Manuskript mal gezeigt, schon Anfang der 70er, glaube ich, aber veröffentlicht, abgetippt und dann veröffentlicht wurde es ja sogar erst nach Heims Tod. Ist ja im Internet frei verfügbar, könnt ihr euch unter heim-theory.com runterladen. Also Hillebrand von Ludwiger wusste noch gar nicht so genau, wovon Heim sprach, eigentlich bei diesen ganzen Sachen Syntrix und sowas. Es gibt ein anderes Tonband, bei dem Heim das seinem Freund auch erklärt und da sehr ins Detail geht. Wenn euch diese Art von kommentiertem längeren Stück gefallen hat, schreibt mir das in die Kommentare. Es gibt noch mehrere dieser Arten von Aufzeichnungen. Dann mache ich das auch mit denen, vielleicht auch mit diesem Symptometrie-Tonband. Wenn ihr euch das Tonband nochmal ohne meine Kommentare anhören wollt, wie gesagt, auf dem Kanal der IGAAP. Dort sind auch noch andere Sachen veröffentlicht. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video auf YouTube oder bei Seminaren in Deutschland, Österreich oder in Dubai in 6 Dimensionen und in Farbe.